Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen.
Der Psycho-Podcast mit
Christina Frank und
Gerhard Hindenberger.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen, dem Podcast zu allen Themen, die sich mit Psychologie, Psychotherapie, Beratung, sozialer Arbeit und so weiter beschäftigen.
Wir freuen uns, dass wir heute mit Isa Luksch über ein ganz besonderes Thema sprechen können. Und ja, es ist eigentlich ein Thema, das auf den ersten Blick so gar nichts Psychologisches hat. Und zwar wollen wir mit dir über das Tagebuch sprechen. Mhm. Isa Luksch ist klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin in freier Praxis. Und sie ist Tagebuchslämmerin. Und wer sich jetzt so gar nichts darunter vorstellen kann, Isa, was ist denn ein Tagebuchslämm?
Ja, ein Tagebuchslam, das ist ein Format, das hat die Diana Köhle gegründet. Da treffen sich, also es findet auf einer Bühne statt, da treffen sich so 4 bis 5 Leute oder Teilnehmerinnen und lesen jeweils 5 Minuten aus ihren alten Tagebüchern. Und dann gibt es Abstimmungen durch das Publikum per Klatschen und dann wird ein Gewinner gekürt sozusagen, aber ich glaube, dabei geht es nicht so wesentlich ums Gewinnen.
Das ist eher zweitrangig.
Das ist zweitrangig, genau.
Mhm. Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, bei so einem Slam mitzumachen?
Ich war selber im Publikum, als ich mal in Baden war. Das ist mittlerweile schon so, ja, ich weiß nicht, 4 Jahre her. Und ich weiß nicht, ich glaube, es geht vielen so, wenn sie da mal dabei sind, das ist einfach so unterhaltsam und man kommt eigentlich nicht mehr raus aus dem Lachen. Mhm. Und es hat mich einfach unglaublich inspiriert. Und bei mir war einfach so das Thema, dass ich leider irgendwie überhaupt kein Talent habe, mit dem ich mal auf die Bühne könnte. Und gleichzeitig auch so ein bisschen eine Bühnenphobie gehabt habe. Also immer, wenn zu viele Leute mich anschauen, dann ja, hatte ich einfach dieses Rotwerden und nichts mehr sagen können und ganz viel Angst. Und ich wusste, dass ich das irgendwann einmal loswerden mag.
Das ist gleich als Selbsterfahrung genutzt.
Genau, es war quasi Exposition und Konfrontationstherapie in vivo für mich. Ich habe dann wirklich lange gebraucht. 3 Jahre hat es dann gedauert von dem Entschluss, dass ich mal teilnehmen werde, bis zur Teilnahme. Habe sehr mit mir gerungen bei der Textauswahl.
Das wollte ich gerade fragen. Ja. Wie passiert die Textauswahl? Wie bist du da zu einer Stelle gekommen, wo du dir dachtest, okay, die nehme ich?
Das war wirklich ein sehr langwieriger Prozess für mich, weil ich auch sehr viel Material habe. Also ich habe wirklich seit ich 11 oder 10 vielleicht sogar war, Tagebuch geschrieben. Bis heute so ein bisschen, ja. Allerdings sagt die Diana, man soll Einträge nehmen, die schon länger als 10 Jahre her sind. Also dadurch war es ein bisschen limitiert. Aber ich hatte trotzdem einfach unendlich viel Material. Und das war ganz schwer für mich, diese 5 Minuten. Also es sollen jeweils 2 Beiträge zu jeweils 5 Minuten sein. Und das war wirklich eine Hacken. Ja, also da war ich lange dran. Habe es dann so gemacht, dass ich einfach mal für mich vorselektiert habe. Dann habe ich es in einer kleinen Runde von Freunden vorgelesen, was, ja, da gab es dann nicht so die begeisterten Reaktionen, würde ich mal sagen, sondern eher lange Gesichter. Und ich habe mir gedacht, okay,
doch nicht. Hast du dann, dann nochmal gewechselt, oder?
Ja, ich habe dann nochmal gekürzt vor allem. Ja. Aber das war so ein bisschen, ich selber habe gemerkt, das, was ich lustig finde, ist offenbar nicht der Maßstab dafür, was andere lustig finden. Aber letztendlich hat dann eine Freundin einen Ausschlag gegeben, die selber mitgemacht hat und die wirklich sehr intime, deftige Sachen vorgelesen hat. Und ja, die Welt ist nicht zusammengebrochen. Und dann war sie so ein bisschen, hat mir ein bisschen in den Hintern getreten und hat gesagt, mach's einfach. Und dann habe ich es dann ernst genommen und mich mal angemeldet. Ja. Genau.
Das klingt ja so, als hättest du ein paar Mal teilgenommen, oder?
Ja, ich habe jetzt 3 Mal teilgenommen.
Und liest du dann immer dieselben Texte oder suchst du dann wieder was Neues? Oder?
Ich lese eigentlich dieselben Texte, aber schon mit ein bisschen Variationen. Also beim ersten war das für mich so das erste Mal Proben, sozusagen, wie kommen die Texte an? Und dann, wie ich gemerkt habe, ja, da lachen die Leute einfach nicht. Schau ich halt, dass ich was anderes finde. Beim ersten Mal war es mir komplett egal. Das habe ich so als Generalprobe für mich gesehen, obwohl das in so einem riesen Theater war und eigentlich voll groß aufgezogen im TAG, im Theater an der Gumpendorfer Straße. Okay. Beim ersten Mal bin ich sehr locker angegangen so als Generalprobe für mich. Und beim zweiten Mal, das war dann in meiner Heimatstadt in Baden, und da habe ich gewusst, also da habe ich ganz vielen Freunden Bescheid gesagt, dass ich das machen werde. Und da war der Druck, den ich mir selber gemacht habe, dass ich gewinnen will, sehr groß. Obwohl ich da eigentlich drüber stehen wollte. Also ich habe mein, ich will eigentlich, dass mir wurscht ist, ob ich gewinne oder nicht. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, es war mir nicht wurscht.
Ja, hast du jetzt gewonnen?
In Baden dann habe ich gewonnen. Ja, das habe ich dann.
Es darf ja auch sein, man kann ja auch gewinnen.
Ja, es war lustigerweise das allererste Mal, dass ich überhaupt irgendwas gewonnen habe. Also ich habe davor immer Wettkämpfe oder all das vermieden. Und ich hatte wirklich eine große, ja, das war auch das, was mich gestört hat an dem Format. Aber ja, da war beim zweiten Mal dann der Druck recht groß. Und da habe ich dann wirklich so einen Perfektionismus entwickelt, meine Texte so zu gestalten, dass ich auch in die Finalrunde komme. Also es gibt so quasi eine erste Runde und dann gibt es eine Finalrunde.
Mhm. Also so wie bei Poetry Slams, so in die Richtung.
Genau,
einfach.
Genau. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, die Diana macht auch Poetry Slams. Ja, also das wird...
Ja, ist ja, glaube ich, sehr nahe.
Genau,
oder?
Ja, ja.
Stahlbücher ist so genau, sich verstanden, ja. Genau, ja. Und wie ist dir eigentlich gegangen? Du horchst dann ja auch zu bei den Tagebuchvorlesungen der anderen. Ja? Mhm. Wie ist dir da gegangen, also die Tagebücher von anderen zu hören?
Ja, ich genieße das total. Mhm. Also es war für mich einfach immer so lustig. Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man dann auch noch auf der Bühne daneben sitzt, dann ist es vielleicht noch einmal ein Stück lustiger, als im Publikum zu sitzen. Also mir ist es fast so vorgekommen, dass das einfach, ja, dass ich da teilweise, ich glaube bei dem ersten... Da war ich, glaube ich, das hat 4 Stunden gedauert insgesamt. Also es ist wahnsinnig lang gewesen. Normalerweise ist es nicht so lang. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe 4 Stunden wirklich nur durchgelacht. Also weil die anderen einfach auch so, ja, berührende, witzige Texte haben, die, ja, also das war für mich einfach, ist immer wieder so ein ganz schönes Erlebnis, so da angesteckt zu werden von dem.
Das heißt, es ist aber schon noch so eine Mischung aus einerseits natürlich lustigen Texten, weil es soll ja unterhaltsam sein, aber Tagebücher sind ja nicht per se lustig. Also ja, da ist ja auch ganz viel, was möglicherweise bitter ernst ist, aus der Perspektive einer 11-Jährigen. Richtiges Drama in sich trägt auch. Ja.
Wobei mein Eindruck war, dass die Leute schon eher lustige Texte wählen. Also es war auch bei mir so, dass ich irgendwie mir gedacht habe, ja, es gab viele Stellen, wo ich mir dachte, das berührt mich eigentlich sehr, aber wenn man dann das teilt vor einem Publikum, ist man noch ein Stück nackter, als wenn man die lustigen Sachen teilt. Also ist das quasi der Einstieg, mal was Lustiges zu bringen, und irgendwann vielleicht traue ich mich auch mal was wirklich, wo ich merke, dass das geht mir nach wie vor irgendwie nahe, möglicherweise. Wobei die Diana uns den Tipp gegeben hat, und den fand ich unglaublich wertvoll, dass wir darauf achten sollen, dass wir, also wenn wir das Gefühl haben, wir verraten bei dem Vortragen unser inneres Kind oder unsere innere Jugendliche, dann sollen wir es nicht machen.
Ja, das ist ein schöner Tipp. Ja,
ja, das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Und ich hab zum Beispiel auch viele Texte gehabt, wo ich über Leute schimpf, die mir halt einfach nach wie vor sehr nahe stehen, oder meine Eltern. Ja, also das ist eh der Klassiker bei Jugendlichen. Super lustig. Also ich habe mir das beim Durchlesen, ich habe mich weggelacht, ja, und dann gedacht, das muss ich vorlesen, das ist so witzig. Und dann habe ich gedacht, nein, ich kann das nicht vorlesen, weil wenn ich dann nicht weiß, dass das quasi, dass das in ihrem Sinne ist oder dass sie mich dabei unterstützen oder auch selber drüber stehen würden, dann, ja, dann passt das nicht.
Muss nicht nur die innere Jugendliche schützen, sondern auch die realen Personen.
Genau. Ja,
aber wenn ich mir denke, wie das bei Menschen, die Kunst produzieren, die verarbeiten ja auch Erlebnisse in ihrer Kunst, die dann nach außen geht, die ihr tiefstes Inneres, aber auch ihr Umfeld wird da abgebildet in Skulpturen oder in Zeichnungen. Also das ist... ist es wahrscheinlich etwas, was man abwägen muss selber und vielleicht das Umfeld so ein bisschen einbindet, oder? Aber halt auch.
Also ich glaube, es kommt da sehr darauf an, hätte ich da jetzt die Unterstützung. Also es gab ich habe schon bei Tagebuchslams erlebt, dass da die Eltern im Publikum saßen und die Teilnehmerin oder der Teilnehmer hat einfach Tagebucheinträge vorgelesen, wo sie voll geschimpft haben über die Eltern. Und die sind halt drüber gestanden und konnten da mitlachen, einfach weil ganz viel Distanz schon da war zu dem. Ich war mir da nicht so sicher, ob das bei mir so wäre, und lasse es aus dem Grund lieber. Ja.
Dieses Format ist ja ein ziemlich großer Erfolg geworden, wird ja in allen Bundesländern momentan auch aufgeführt. Womit hängt das deiner Meinung nach zusammen?
Ich glaube, dass sich da jeder so ein Stück wiederfindet in den Texten. Also es ist unglaublich befreiend und vor allem schambefreiend zu lesen, dass eigentlich andere Leute oder zu hören, dass andere Leute genau dasselbe durchgemacht haben, was man selber auch durchmacht. Weil ich glaube, so ein Kennzeichen in der Adoleszenz oder in der Pubertät ist, dass jeder glaubt, er ist so ganz der erste Mensch, der das durchmacht. Und so ganz alleine mit seinem Leid und seinem Schmerz und seinem Drama. Und dann einfach zu sehen und zu hören, ja, uns geht es eh allen gleich. Das ist einfach, ja, befreiend. Ja. Und es schafft auch so ein Gefühl von Verbundenheit und von Nähe. Und das fand ich einfach, oder finde ich sehr schön. Und ich glaube, das finden wahrscheinlich viele so, sonst wäre es nicht so ein Erfolg.
Ich war ja als Zuhörer bei einer Veranstaltung dabei und was ich da total spannend gefunden habe, bei der Veranstaltung gab es eine sehr große Bandbreite im Alter von den Vorlesenden. Ja, also war auch eine Frau, die war, glaube ich, über 70
genau,
oder so.
Ja, ja.
Und hat auch aus dem Alter, unter anderem, wo sie 13, 14 genau. war, vorgelesen. Mhm. Natürlich in einer ganz anderen Sprache und auch so ein Stück mit anderen Rahmenbedingungen. Aber die Themen waren eigentlich trotzdem dieselben.
Genau, das war das Faszinierende.
Wer bin ich? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie schaffe ich eine Partnerschaft?
Ja.
Es war immer dasselbe. Ja,
ja, ja. Aber ist es so, dass immer die Zeit der Pubertät oder Kindheit ausgewählt wird oder dann jetzt jemand, der eben, wie du sagst, 70 ist, vielleicht auch etwas aus dem 50. Lebensjahr vorträgt?
Definitiv. Ja, also ich war jetzt noch nicht bei so unzähligen Tagebuchslams dabei, dass ich jetzt nicht so den Überblick habe, wer schon alle aufgetreten ist. Aber ich bin mir sicher, sind immer wieder auch ältere Leute dabei, die dann durchaus auch, also wie eben diese Dame, die dann, glaube ich, einen 10 Jahre alten Beitrag, wo sie 60 war, auch vorgelesen hat. Ja, und die fand ich zum Beispiel extrem berührend.
Ja, genau.
Ja, weil sie einfach auch mit so einer, es war einerseits irgendwie so eine Selbstironie ist da mitgeschwungen und auf der anderen Seite war es einfach auch so gnadenlos ehrlich. Und das, und auch zu berühren, zu spüren, wie jemand einfach ein Thema mitträgt im Leben.
Ja. Das beantwortet vielleicht oder zum Teil schon ein bisschen die nächste Frage, nämlich wieso schreiben Menschen eigentlich Tagebücher? Das gibt es ja schon ganz lang eigentlich, wenn man auch in die Literatur schaut. Hast du da eine Antwort dazu?
Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Motive, ein Tagebuch zu schreiben. In meinem Fall war das als Jugendliche, also ich weiß nicht, mit 11 war das sehr banal, da wollte ich halt einfach, hatte ich das Gefühl, das ist wie ein Aufsatz in der Schule, ich schreibe halt auf, was ich erlebt habe. Dann hat sich's gewandelt irgendwie in die Richtung, dass das Tagebuch so meine beste Freundin war, der ich alles anvertrauen kann und auch wirklich auch so schonungslos offen, all das, was ich irgendwie nicht zeigen konnte, wollte, in meiner Alltagsfassade, ja, das ist halt dann einfach ungefiltert ins Tagebuch eingeflossen. Ja, und dann bin ich mehr dazu übergegangen, dann noch so Reisetagebücher zu schreiben, wo wieder mehr das Erinnern im Vordergrund gestanden ist.
Das ist ja spannend, weil das ist so ein Reisetagebücher, ist ja so ein klassisches Format von was die Menschen im, was weiß ich, 19. Jahrhundert irgendwie gemacht haben, Reisetagebücher schreiben, so waren unterwegs, wo Reisen noch nicht so für die breite Masse war und haben aufgeschrieben und das dann möglicherweise sogar publiziert. Reisetagebücher gibt es ja einige.
Ja, ja. Na, ich finde, das ist einfach, also das ist für mich nach wie vor schön, wenn ich meine alten Reisetagebücher lese, weil ich einfach das Gefühl habe, die Eindrücke sind dann einfach so lebendig. Ja, und ich glaube schon, dass man einfach wahnsinnig viel vergisst. Und
ist wahrscheinlich noch viel detaillierter, lebendiger als fotografieren, oder?
Ja. Also ich habe sehr oft einfach so in meinen Reisetagebüchern gar nicht so sehr gemacht, wie gesagt, wir waren jetzt da und wir haben das gemacht und das und das und das, sondern es war oft so wie ein Stillleben, so dieses, was kann ich gerade wahrnehmen? Und wie schaut es gerade um mich herum aus und welche Geräusche sind da? Also so fast wie eine Achtsamkeitsübung, eine verschriftlichte. Und wenn ich mir das wieder durchlese, dann ist das echt so wieder ganz einfach präsent.
Aber auch so mit emotionalen Gehalten, also wie es dir da schon gegangen ist.
Genau.
Weil das Spannende ist, dass ja bei Orten oft man nicht mehr weiß, welche Kirche man gesehen hat und was, sondern es bleibt einfach so ein Gefühl über, von wie ist es mir da gegangen. Da hat man irgendwie einen positiven Bezug hin oder da war es unfein und man weiß gar nicht mehr genau warum. Vielleicht, weil man dort den Konflikt mit einem Freund ausgetragen hat.
Genau.
Und das weiß man aber dann, wenn man das so festgehalten hat.
Genau. Beziehungskonflikte auf Reisen ist auch so ein Klassiker, glaube ich.
Also
da, wo endlich alles gut sein soll. Ja.
Die meisten Trennungen passieren nach dem Urlaub.
Ja, genau. Ja. Also das, ja, und heutzutage, also wie sich so vielleicht gewandelt hat, heutzutage ist es für mich, also ich schreibe nach wie vor Tagebuch, aber sicher ist es überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, wie ich es früher geschrieben habe. Sondern es ist eigentlich so, ich würde sagen, so zweimal im Jahr, wenn ich, also ich mache ein Curriculum, wo ich dann 5 Tage jeweils bin, ziemlich zurückgezogen und mich mit inneren Prozessen beschäftige. Und da nehme ich mein Tagebuch immer mit und nutze das einfach auch, um einfach zu reflektieren, um meine Erfahrungen niederzuschreiben, die ich dort im Prozess mache, um diesen Prozess einfach ein Stück zu dokumentieren. Und zum anderen natürlich auch, also ich stelle mir manchmal vor, ich schreibe so für meine Unterhaltung im Altersheim. Ja, also wenn ich dann mal im Altersheim sitze und dann kann mir jemand meine alten Tagebücher vorlesen. Und dann wird für mich irgendwie, das ist manchmal so eine Vorstellung, die ich habe. Wenn man denkt, ich möchte so ein bisschen so quasi die schönen Dinge einfach auch festhalten. Mhm. Ja. Und natürlich, wenn jetzt Schicksalsschläge passieren, dann ist es auch nach wie vor einfach für mich ein Instrument, um mich zu sortieren.
Ja, okay. Ja.
Genau. Ich finde überhaupt, das ist so sehr faszinierend, wenn man dann einfach seine Geschichte so ein Stück verschriftlicht hat. Und für mich war das schon in der Jugend ein Motiv, dass ich mir gedacht habe, ich will mal als Erwachsene wissen, wie ging es mir als Jugendliche? Ich will da nicht den Bezug dazu verlieren. Ich will mich irgendwie einfühlen können, wenn ich mal Kinder habe, die in dem Alter sind. Mhm. Das war einfach damals schon wirklich so eine treibende Kraft. Und ich dachte, nein, ich will mich verstehen. Also ich will, dass ich später mal das lesen kann und mir denke, so habe ich mich gefühlt.
Ja, weil die Erinnerungen, die verändern sich ja
genau,
so.
Genau.
Ja, total. Also wenn ich Tagebucheinträge, ich habe nicht viel Tagebuch geschrieben, aber wenn ich die lese, dann ist es, also manches ist richtig fremd für mich auch. Also dass ich mich mal so empfunden habe oder die Situation so, also so wie auch so wie unter einem ganz kleinen, der Fokus auch so eng irgendwie an manchen Stellen, bin ich erstaunt darüber, wie das sein konnte einfach, aber ja.
Aber sehr schön, dann
das ist ein bisschen aufgegangen.
Entwicklung passiert.
Genau, das sieht man dann hoffentlich.
Ja. Aber ich glaube, das ist so ein, also ich finde, so ein Kennzeichen ist einfach von so jugendlichen Tagebucheinträgen ist ganz viel Drama. Ja, also so wie das, was da alles mega dramatisch ist und ein Weltuntergang und das ist halt dann so ein bisschen das, was einfach dann noch so lustig ist beim Lesen.
Ja, toll, was man alles überlebt hat dann.
Genau,
tatsächlich. Und was ja wirklich dramatisch ist.
Ja, zum Teil ist es einfach wirklich.
In der Situation war es ja dramatisch auch.
Ja. Oder so Beiläufigkeiten, die man vielleicht geschrieben hat, ohne sich viel dabei zu denken und dann liest man das als Erwachsener und denkt sich, Moment. Das ist ja eigentlich arg, ja. Mhm. Also das ist auch so, solche Momente hatte ich auch immer wieder, wo man dachte, puh.
Mhm. Also wie wirklich dramatische Dinge, Verluste ausgedrückt werden oder wie darüber gesprochen wird oder nicht.
Ja. Oder dass Dinge, die für mich normal waren, jetzt aus meiner Perspektive überhaupt nicht normal sind. Ja. Mhm. Also,
aber damals hat man es so empfunden.
Damals war es, genau. Mhm. Ja. Also so dieses Umgang in der Familie oder was auch immer. Ja. Also das kann ja alles Mögliche sein.
Das heißt, eigentlich macht es ja auch aus einer therapeutischen Perspektive Sinn, Tagebuch zu schreiben.
So ich finde schon. Also für mich.
Wie nutzt du es in deiner therapeutischen Arbeit? Also nutzt du es?
Nicht gezielt, würde ich sagen. Also ich bringe es dann zur Sprache oder lasse Ideen einfließen, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber hat so eine gewisse Affinität zum Schreiben. Ja, dann schon. Sonst habe ich so den Eindruck, dass die Welt so schnelllebig geworden ist, dass das Tagebuchschreiben oft ja, einfach ganz, ganz weit weg ist für Menschen. Ja, und dass einfach, dass sich niemand mehr hinsetzt. Also ich weiß nicht, ich habe nicht so viele Jugendliche in Therapie, da hast du wahrscheinlich mehr gehört. Aber ich habe so das Gefühl, das hat so ein bisschen an Reiz verloren, dadurch, dass es einfach ganz viele Ablenkungen gibt. Und das Tagebuch war schon was, was irgendwie auch quasi aus der Langeweile heraus spannend wird. Ja. Also ich habe so das Gefühl, meine Patienten sind jetzt nicht so die typischen Tagebuchschreiber. Ja. Es gibt allerdings eben dieses Tagebuch, das habe ich heute auch mitgebracht, dieses 6-Minuten-Tagebuch, es steht leider gar kein Auto dabei. Dominik Spenst, doch, es steht auch ein Auto dabei. Das wurde mir mal von einer Patientin empfohlen und sie hat gesagt, sie hat das entdeckt und sie findet das voll spannend, ob ich das schon kenne. Ich kannte es nicht und es ist dann immer wieder irgendwie aufgetaucht, habe ich gehört davon. Und das empfehle ich jetzt hin und wieder, weil ich mir denke, 6 Minuten am Tag, das lässt sich leicht einmal aufbringen.
Was heißt das 6-Minuten-Tagebuch? Heißt, man soll 6 Minuten am Tag schreiben? Oder?
Nein, das ist ziemlich strukturiert. Also das, ich glaube, okay. es ist am Anfang so ein bisschen ein wissenschaftlicher Teil über Tagebuchschreiben. Und dann sind jeweils so ein paar Fragen zum Tag. Das heißt, muss ich am Morgen 3 Minuten hinsitzen, 3 Fragen beantworten. So die Frage, weiß nicht, wofür bist du dankbar? Was wäre das Tollste, was heute passieren könnte? Oder so irgendwas in der Form. Und dann am Abend dann noch einmal. Ja, also wirklich so einfach nur immer so drei kurze beantworten und dann so gibt es einen wöchentlichen Fragebogen, den man auch noch ausfüllt. Und das soll irgendwie dazu dienen, dass man zum Beispiel, wenn man sich was Neues angewöhnen will, dass man da ein bisschen dran bleibt, dass man den Fokus auf positive Dinge eher legt. Ja. Genau, was ich vielleicht einfließen lasse bei meiner therapeutischen Arbeit, ist immer wieder so die Empfehlung, am Ende des Tages ein paar Sachen aufzuschreiben, für die man dankbar ist oder die schön waren. Weil das so nachweislich antidepressiv wirkt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja.
Also wir mussten damals in der Psychotherapieausbildung mussten wir so eine Art Therapietagebuch schreiben. Da war die Vorgabe, zumindest einmal am Tag was reinzuschreiben und wenn uns jetzt nichts einfällt, dann ein Wort.
Ja.
Oder es konnte auch eine Collage sein oder auch ein Bild oder was auch immer.
Ja.
Das war am Anfang, empfand ich das als relativ mühsam. Ja, also diese, gut, ich habe mich
hat
immer
das
sehr...
kontrolliert?
Nein, das hat niemand kontrolliert.
Okay.
Nein. Mussten wir nicht vorlegen. Ja. Aber die Aufgaben wirken natürlich trotzdem wie eine Kontrolle, eine innere. Aber ich empfand das im Nachhinein eigentlich als sehr spannend. Ja, also auch da nochmal zu schauen, wie diese Entwicklungsprozesse sind. Und man vergisst ja dann doch einiges aus der Stunde auch oft.
Natürlich, ja. Wir haben gerade vorhin noch darüber gesprochen, dass es gibt ja einiges an Forschung zu Intercession-Prozessen. Also das, was sozusagen außerhalb der Psychotherapie passiert, aber Bezug nimmt auf die Psychotherapie. Und das ja Tagebuchschreiben, wenn das jetzt auch noch im Kontext von der Psychotherapie passiert, da ja durchaus dazu beitragen kann, die Prozesse, wenn sie denn gut förderliche sind, auch nochmal zu befördern.
Also empfehlen würde ich es auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde es auch niemandem jetzt sagen, so, sie müssen jetzt Tagebuch schreiben, weil das erzeugt nur Widerstand und das... ist dann quasi nicht sehr zielführend und sie sollen dann nicht für mich schreiben.
Also das genau.
Und ist es denn so, dass Klientinnen mit ihren alten Tagebüchern in die Therapie kommen oder die Idee haben dazu oder dass das entsteht, mit den Tagebüchern zu arbeiten, wenn es um irgendetwas geht, was einfach vielleicht wirklich vor langer Zeit passiert ist?
Kommt schon vor, hin und wieder, also jetzt nicht sehr oft, aber ich hatte mal eine Jugendliche, die kam zu mir und die war davor schon bei einer anderen Therapeutin und die ging davon aus, dass sie mir jetzt ihre Tagebücher vorlegen soll. Weil ihre andere Therapeutin das scheinbar von ihr verlangt hat. Und ich war dann ein bisschen irritiert und also es kommt mir jetzt irgendwie komisch vor, wenn sie mir da ihre Tagebücher gibt. Also das ist einfach nicht meine Arbeitsweise. Und sie hat gemeint, ja, sie hat sich damit eigentlich auch nicht so wohl gefühlt, was ich verstehen kann. Und ich habe dann gemeint, was ich ihr halt vorschlagen kann, wenn sie das Gefühl hat, sie will was mitteilen aus ihren Tagebüchern, dass sie so diese Stellen, die sie halt irgendwie teilen möchte, dass sie die vorliest. Ja, aber das für mich eine Grenzüberschreitung wäre, wenn ich mir ihr Tagebuch nehme und da selbstständig irgendwie drin.
Ja, so kenne ich das auch. Wir machen es ja auch mit Bildern, also oder laden ein, so alte Fotoalben mitzubringen.
Genau, ja.
Das ist ja eigentlich auf einer Fotoebene auch so
was
Ähnliches.
Genau,
ja.
Also es ist was unglaublich Intimes. Mhm. Ja. Und was ja eigentlich nur für einen selber geschrieben ist. Also gerade Tagebuch, Fotoalbum jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ja, das ist für mich schon so eine Grenze, die es da gilt zu wahren. Also ich denke eh, dass es ganz wichtig ist, dass der Mensch, der das Tagebuch geschrieben hat, da einfach die Kontrolle drüber hat, was davon nach außen dringt und was nicht. Also es ist ja auch beim Tagebuchslam so, dass man nicht sagt, okay, ich mache jetzt mein Tagebuch auf Seite 23 auf und dann lese ich drauf los, ungefiltert.
Bereitest du es vor?
Ja, da ist ja ganz viel Vorarbeit. Also das ist einfach.
Und was ist jetzt, wenn zum Beispiel eine Person ein Tagebuch mitbringt von einer bereits verstorbenen Person, ihrer nahen Person? Also wie wäre da? Gibt es da vielleicht sogar irgendwelche ethischen Überlegungen, die du
das
hättest?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde schon, dass das auch eine Grenzüberschreitung ist. Also weil, aber ich habe mich mit der Frage noch nie befasst, deswegen kann ich da jetzt nur so einen persönlichen Eindruck schildern. Aber für mich gehört das einfach auch ein bisschen zu der verstorbenen Person und die hat da, man weiß nicht, wer der das Recht. Ja, also für mich wäre das schon eine Grenze, die es auch zu wahren gilt. Aber schwierig, ja.
Wahrscheinlich auch einfach im Einzelfall
abzuwiegen. Genau, ja.
Du hast ja so ein Stück die These vorher gesagt, dass du glaubst, dass weniger Tagebuch geschrieben wird. Ja.
Ja.
Das wäre jetzt wirklich spannend, ich weiß nicht, ob es da überhaupt Forschung dazu gibt, also ich kenne jetzt gar nichts. Ja. Ich meine, eine These von mir wäre, dass vielleicht teilweise die Social-Media-Kanäle das ein Stück abgelöst haben.
Ja.
Das ist ja manchmal so eine Art veröffentlichtes Tagebuch.
Oder ganz viele verwenden einfach ihre Fotos. Dadurch, dass man derzeit irgendwie immer ein Handy dabei hat und alles fotografieren kann, ist einfach so, sind die Fotos am Handy so ein Stück Erinnerungshilfe oder ja, so quasi ersetzt ein Tagebuch.
Das Bildmaterial
ist so,
das ist da gewesen.
Ja, genau, aber es ist, ersetzt natürlich nicht den inneren Prozess, das Reflektieren, das wirklich mit sich selbst in Kontakt treten.
Ich meine, aus einer jetzt zeithistorischen Perspektive, da gibt es einen riesen Forschungszweig, der Tagebücher untersucht einfach. Das wird als Material genutzt, Menschen, die zu der Zeit gelebt haben, die da Tagebuch geschrieben haben, zum Teil irrsinnig ausführlich, also hat überhaupt nichts mehr gemein mit dem, wie möglicherweise jetzt so die Generationen, die heute Tagebuch schreiben könnten.
Ja.
Also sondern wirklich detailreich, auch zumal Briefe gesammelt wurden, also Briefverkehr.
Ja. Ja.
Und das ist so ein richtig großer Zweig in der Zeit ist doch schon Forschung, der natürlich mit gewissen Abschlägen an manchen Stellen zu betrachten ist, was natürlich sehr subjektiv ist.
Mhm.
Aber zugleich ist die Frage, worum geht es, wenn es nicht auch um das geht, wie die Menschen subjektiv etwas empfunden haben.
Mhm.
Ja, also es fällt mir nur so ein, da hat es einen massiven Stellenwert gehabt, das Tagebuch. Und es wird spannend sein, ob dann wirklich das Bildmaterial in der, also das so füllen wird können, wahrscheinlich nicht. Oder es wird sich ergänzen durch eben Social Media. Wobei es ja auch Social Media hat ja nicht dieses intime, ich schreib's für mich, sondern es hat, ich schreib's für andere und ich habe immer
schon mit dem Blick.
Ich habe die schon mit dem Blick. Und ich meine, möglicherweise schreiben manche oder haben manche Tagebuch geschrieben, das hat man bei den manchen so zeithistorischen Dokumenten auch das Gefühl, so als ob das dann mal jemand lesen würde.
Für die Veröffentlichung später.
Genau, also einfach sehr schön, stilistisch, blumig geschrieben.
Ja.
Und also weiß man nicht, was da wirklich im Hintergrund stand, aber eben bei diesen Medien ist ja das nicht die Idee, dass das...
Ich glaube auch, das ist ja einfach, das Bildmaterial ist ja generell einfach oberflächlich. Ja. Also es ist ja auch ganz leicht, einfach auch Sachen vorzutäuschen. Ja, via Selfies und Instagram und ich weiß nicht was. Und
und auf Instagram, die Selfies sind ja oft nicht das erste Selfie, das spontan gemacht wurde in der Stimmung, sondern das ist der 50. Versuch, mit dem man dann endlich zufrieden ist.
Ja, und das ich habe jetzt ein neues Handy bekommen, ist ein bisschen off-topic, aber ich fand es irgendwie ganz spannend. Das hat sofort einen Schönheitsfilter eingebaut, mhm. wenn man ein Foto macht.
Ja. Mir auch. Genau, ja. Also nur, dass ich es wollte, war
ja, geglättet.
Ja,
okay. So keine Poren irgendwie. Ja.
Ich finde das inzwischen gut.
Ja. Ja, also das heißt, es ist ein ganz anderer Sinn und Zweck als Tagebuchschreiben, wo es um, ja, also in meinem Fall jetzt um emotionale Entlastung und auch geht, ja, und um dieses ungefiltert sein können, mich nicht zensieren müssen.
Aber ich glaube, es wird sich beim oder würde sich beim Tagebuchschreiben, so wie du das ja auch gesagt hast, wahrscheinlich sofort verändern, wenn ich weiß, ich schreibe Tagebuch.
Genau.
Aus einer literarischen Perspektive, ja. Oder für die Öffentlichkeit, genau. Weil dann habe ich den inneren Zensor wahrscheinlich,
ja, ja.
Und dieses Publikum auch schon mit dem,
genau.
Blick.
Ja. Ja.
Was gibt es noch für Themen, über die also Tagebücher geschrieben werden?
Was mir noch einfällt, ich schreibe so ein bisschen für meine Kinder zum Beispiel. Also ich habe 2 kleine Kinder und da habe ich von Anfang an, seit sie Babys waren, einfach kurze Szenen mit ihnen festgehalten. Ja, also so dieses, was mich gerade berührt hat im Kontakt mit ihnen. Oder was sie jetzt gerade erlebt haben. Oder auch, das war jetzt gerade schwierig zwischen uns. Ja. Und, oder wenn sie dann einen lustigen Satz sagen. Also gerade vorgestern habe ich wieder was reingeschrieben in das Buch von meiner Tochter. Und in der Nacht ist sie aufgewacht und hat gesagt, Mama, ich habe so einen Weihnachtshunger.
Schön.
Ja. Und ich dachte, das muss ich mir aufschreiben. Das ist einfach so... Ja,
schön.
Und solche Sachen, wo ich mir denke, das wird dann später einfach sehr kostbar sein.
Mhm. Also du hast richtig für jedes der Kinder ein Buch?
Ein Buch, ja. Ja. Mhm. Allerdings wird das natürlich immer seltener. Am Anfang war ich da sehr dahinter und jetzt ist es ein paar Mal im Jahr, aber es ist trotzdem, ja.
Es fühlt sich.
Es fühlt sich, ja. Mhm. Und ich hätte das gern von mir selbst gehabt, also von dem her.
Ja, das glaube ich.
Ja. Was hilfreich sein kann zu wissen, ist einfach, wie unser Gehirn gebaut ist. Und zwar, dass wir einfach auch in unserer Gefühlsverarbeitung den negativen Dingen wesentlich mehr Raum geben und Dinge, die einfach unangenehm sind, sehr viel schwerer gewichten als Sachen, die oder Erfahrungen oder Erlebnisse, die angenehm sind. Und da kann es dann schon manchmal beim Tagebuchschreiben so den Zug dazu kriegen, sich sehr irgendwie runterzuziehen. Ja, wenn man dann einfach nochmal und nochmal und nochmal alles durchkaut, was irgendwie schmerzhaft und schlimm und schrecklich ist. Wo es ganz gut ist, einfach ein bisschen das im Hinterkopf zu haben und den Fokus vielleicht auch manchmal auf positive Dinge auch zu lenken.
Mhm. Weil es ist zwar einerseits aus einem raus, aber es steht dann auch fest, also es ist dann festgeschrieben,
ja,
im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Und also ich habe das bei mir schon so beobachtet, dass ich manchmal mich so auch richtig reingesteigert habe im Tagebuchschreiben und dann irgendwie am Ende mir gedacht habe, ich bin wirklich der ärmste Mensch der Welt und einfach also so ganz versunken in meinem eigenen Leid.
Das waren wir damals.
Ja, das ist ja auch das Lustige im Nachhinein. Aber ja, also
das ist nicht so ein Teufelskreislauf.
Genau, genau. Also gerade wenn man irgendwie gefährdet ist, also wenn man jetzt depressiv ist oder so, dann sollte man da vielleicht ein bisschen drauf achten.
Ich habe mal in so einem Workshop so diese Methode der Morning Pages kennengelernt. Also da ist die Idee, dass man einfach am Morgen 2 bis 3 Seiten schreibt und zwar schreibt, ohne dass man absetzt. Und wenn einem nichts mehr einfällt, dann schreibt man das letzte Wort so lange sozusagen, bis einem wieder was einfällt.
Mhm.
Ja. Und ich habe mir so gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Gegenentwurf zum Tagebuchschreiben, weil es nicht darum geht, was zu füllen, sondern leer zu werden.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das hat mir eigentlich recht gut getan, weil da ging es gar nicht so darum, dann zu schauen, was da alles aufgeschrieben wurde, obwohl da manchmal sehr spannende Gedanken auch kamen. Aber wie würdest du das sehen beim Tagebuchschreiben? Hast du das eher erlebt, dass du was gefüllt hast oder dass du was geleert hast?
Na, für mich war es auch eher ein Prozess des Leerens.
Mhm.
Ja, also einfach das aus mir rausbekommen, was mich so beschäftigt.
Mhm.
Und dann zu wissen, okay, es ist da jetzt quasi zwischen diesen 2 Buchdeckeln und es ist eine Möglichkeit, mich auch ein bisschen davon zu distanzieren.
Mhm.
Also das mit dem Füllen hat sich für mich eigentlich nicht so angefühlt. Außer vielleicht bei Reisetagebüchern, wo ich mir denke, ja, ich will Erinnerungen festhalten. Aber so bei dem ist wahrscheinlich davon abhängig, was so die Motivation dahinter ist. Grad.
Vielleicht ist es ein Transformieren, oder? So was Lehrendes und dann entsteht was Neues draus.
Genau,
Wir kennen das übrigens gut aus der Online-Beratung, aus der schriftbasierten Online-Beratung. Da haben wir viele Klienten, Klientinnen, die schreiben de facto fast so eine Art Tagebuch an uns, dass wir manchmal so ein bisschen kommentieren.
Ja.
Aber die sind gar nicht so erpicht darauf, dass wir sehr viel dazu schreiben, sondern dass die ihre Situationen und täglichen Erlebnisse schildern können und wissen, das wird gelesen.
Genau.
Und das allein ist der Effekt, der Effekt oft.
Das ist Containing, oder wie?
Genau.
Ja, ich weiß gar nicht, ich contain es auch gar nicht, sondern ich lese es einfach einmal. Also er kann es formulieren, es geht dadurch nicht verloren, oder sie kann es formulieren und hat aber eine Zeugenschaft vielleicht.
Genau, Zeugenschaft ist das so, dieses auch zu wissen, okay, ich bin damit nicht allein.
Genau,
Aber es bedarf gar nicht unbedingt mehr.
Nein, natürlich schreibt man ein bisschen was dazu, aber wenn man dann so ein Stück mehr auf diese Beratungs- und Therapieebene geht mit unseren ganzen Interventionen, dann merke ich oft, die greifen das überhaupt nicht auf. Also darum geht es gar nicht. Ja. Also da brauche ich mir gar keine Mühe machen. Ja. Meine Mühe ist in der ungeteilten Aufmerksamkeit auf diesen Text, den sie mir geben.
Ja. Ja. Nein, das ist wahrscheinlich einfach auch ein Instrument dafür, Verbundenheit zu schaffen.
Ja. Mhm, genau. Ja.
Also dieses Bedürfnis nach, da ist noch wer. Ja, ich bin irgendwo gehört, gesehen, wahrgenommen.
Mhm. Ja, genau. Ich nehme mal an, dass du Tagebücher mit der Hand schreibst,
oder?
Es gibt ja auch die Möglichkeit, die am Computer zu schreiben, oder ich habe auch schon gesehen, es gibt bestimmte Apps sogar dazu. Ja. Was denkst du denn darüber?
Ja, also wenn das jemandem liegt, kann er das ruhig machen. Also ich denke, auch da gibt es keine Regeln. Ich kenne auch genug, die eben dann zum Beispiel so Online-Tagebücher schreiben, also die gleich einfach ins Netz gestellt werden, wahrscheinlich auch mit dem Gedanken, da einfach irgendwo wahrgenommen zu werden. Ich persönlich empfinde es als relativ kühl, etwas in den Computer reinzutippen. Also ich brauche das handschriftlich, ist für mich einfach viel von der Qualität her wärmer und ja, einfach näher, auch wenn ich es dann wieder lese.
Individueller auch, oder? Von der Schrift her?
Also man merkt ja auch bei den Tagebüchern, wie sich das Schriftbild ändert. Ja, oder wenn ich wütend bin, dass ich zum Teil ganz groß geschrieben habe. Oder
besser aufgedrückt.
Genau, das Schreien sozusagen irgendwo da in Gestalt gebracht über große Buchstaben. Und das ist einfach auch so ein... Oder man kann gleich was kleine Sachen dazu zeichnen. Ja, oder Fotos einkleben. Ich meine, das könnte man online auch. Aber es ist so, es hat was ganz Persönliches. Und es ist auch nicht vervielfältigbar. Also ich kann auch nicht copy-paste das dann irgendwo vervielfältigen. Also es ist wirklich was Einzigartiges.
Mhm. Es ist auch nicht korrigierbar. Weil wenn ich es wieder aufrufen kann, dann lese ich es und denke mir vielleicht, oder ist ein Fehler drinnen und geh aber so arg. Ja. Hätte man die Tendenz, wenn man das als arg empfindet, aus einem anderen Gefühl heraus, dass man dann vielleicht noch einmal irgendetwas adaptiert.
Ja, genau. Du kannst nicht mehr Dinge, ich meine, du kannst die schon durchstreichen, aber sonst.
Aber dann sieht man, dass es durchgestrichen ist.
Ja, genau. Ja. Also ich finde das einfach sehr viel schöner. Ich habe auch. Ich merke auch, dass ich, wenn ich zum Beispiel Dinge lerne, dass ich das auch mit der Hand schreiben muss. Also ich kann Dinge nicht lernen, wenn ich sie nur auf dem PC schreibe. Ja, aber das ist wahrscheinlich so Typsache. Ja, also ich lese jetzt ein paar Einträge aus Diana Köhles Buch vor, das sie herausgegeben hat. Und das nennt sich »Wir haben nämlich beide eine Zahnspange, aber er nur oben. Das Beste aus 4 Jahren Tagebuchslam«. Um so ein bisschen einen Eindruck zu liefern, was dazu gelesen wird. 28.01.1990. Ich hoffe nun, dass er in mein Gymnasium kommt. Dort werden wir liebesaktiv. Julia, 9 Jahre. 23.08.1959. Gestern habe ich meinen ersten Kuss bekommen. Eklig. Ich habe mir das viel schöner vorgestellt. Vielleicht ist es nur schön, wenn man den, von dem man sich küssen lässt, auch liebt? Sicher. Renate, 13. 31.10.1998. Paddy Kelly liebe ich immer noch. Und zwar mehr als zuvor. Ich war sogar auf einem Kelly-Konzert. Es war atemberaubend. Das Schönste war, als mir Paddy zugewunken hat. Vielleicht hat er jemanden gemeint. Jedenfalls bleibe ich in der Hoffnung, dass er mich meinte. Anja, 11.
Super.
10.06.1996. M hat mit J geredet. Die einzigen Frauen in seinem Leben sind seine Gitarre und sein Schlagzeug. Elisabeth P., 17 Jahre. 5.11.1999. Manchmal weiß ich selber nicht, wen ich liebe. Meist entschließe ich mich aber für Martin. Tatjana, 11 Jahre.
Super, danke. Ja, dann vielen Dank für die inspirierenden Gedanken, Isa. Und wir sind hiermit am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank an all diejenigen, die uns zugehört haben heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Freunden und Kolleginnen von unserem Podcast oder schicken Sie den Link weiter.